Hallo, heute habe ich die Sabine Kaspari hier bei mir im Podcast und ich freue mich riesig, dass du da bist, liebe Sabine.
Danke, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Wunderbar, du bist seit, ich habe mir das notiert hier, 1988 selbstständige Unternehmerin und hast ursprünglich im Event-Management-Bereich gearbeitet und später in der Erwachsenenbildung. Und du hast bereits 2005 dein erstes Nikan-Zentrum gegründet. Dann seid ihr, so wie ich das herausgefunden habe, 2012 in den Bayerischen Wald umgezogen. Und was ich ganz spannend finde, du hast auch noch eine Ausbildung japanischer Psychologie und als Waldbahnführerin, wir waren auch gerade noch hier schön in Norddeutschland im Buchenwald spazieren. Und 2012 ist dein Buch erschienen, Nikan, die Kraft der Versöhnung, wie du eben schon angedeutet hast, vielleicht magst du dazu auch gleich noch was sagen, hast du es nochmal neu verlegt. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich würde gerne mit einer persönlichen Frage einsteigen. Ist das in Ordnung?
Ja, gerne.
Genau, mich würde natürlich interessieren und ich denke unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wie war dein Weg von dem selbstständigen Unternehmerin, ursprünglich Eventmanagement, Erwachsenenbildung, dann zu deiner Profession oder zu dem, was du heute machst als Nikan-Begleiterin?
Ja, der war recht spannend. Ich habe 2002 eine Ausbildung als Shiatsu-Praktikerin begonnen. Das hat mir eine Freundin angetragen, die es gemeint hat, du, das wäre doch auch was für dich und willst nicht mal mit reinschnuppern. Und zu der Zeit war ich gerade in der Erwachsenenbildung als PC-Trainerin tätig. Und es war so an der Zeit, irgendwie was Neues zu tun, ne? Also das hat sich bei mir so alle 10 Jahre eigentlich abgezeichnet. Immer. Ja, ja. War der komplette Wechsel. Und ich habe das als sehr angenehm und toll empfunden und mir hat es großen Spaß gemacht. Und die Ausbildung war bei einem österreichischen, wie beschreibe ich das jetzt? Also ein großes österreichisches Zentrum. Und Josef Hartl hieß der damals, leider schon verstorben 2005. Und der war auch Nikan-Leiter und der hatte Nikan als festen Bestandteil der Shiatsu-Ausbildung integriert. Und was also nachvollziehbar ist, ne? Wenn Menschen mit Energie arbeiten, sollten sie sich ihrer eigenen Energie mehr als bewusst sein. Und Nikan ist ja ein Mittel, um das eigene Bewusstsein, also mit der eigenen Energie und überhaupt mit sich selber so ins Reine zu kommen oder auch sich klar zu werden über sich selber. Und da habe ich Nikan kennengelernt und meine erste Nikan-Woche war dann 2003, denn ich musste die machen. Ich glaube, ich hätte nie Nikan freiwillig gemacht. Ich musste die machen, weil ich das zweite Ausbildungsjahr ganz einfach machen wollte und das war Voraussetzung. Also bin ich mit zitterndem Herzen möchte ich fast sagen, also mit großem Respekt in diese Nikan-Woche gegangen und war erstmal völlig begeistert, auch hinterher von der Vielfalt an Geschenken, die mir mein Leben gebracht hat. Also es war einfach überwältigend. Habe aber dann bis auf die nötigen, wir hatten dann so Nikan-Foren, da mussten wir eben immer unsere Gefühle erzählen und wie es für uns war. Also diese nötigen Pflichten sozusagen, habe ich nicht mehr mit Nikan gearbeitet aus irgendwelchen Gründen, bis ich 2 Jahre später so eine persönliche Krise erlebt habe. Also eins dieser Dramen, die wir uns im Leben manchmal kreieren, die uns 8 Kilo in einer Woche kosten und ich wollte, was weiß ich, ins Kloster, ich wollte nicht mehr leben, ich wollte, also es war ganz dramatisch und da kam sehr, sehr bald so eine kleine Stimme in mir hoch, die gesagt hat, hey, du kennst da was. Ne? Und lange Zeit habe ich widerstanden, manchmal möchten wir scheinbar auch leiden als Mensch. Und die wurde aber immer insistierend, also diese Stimme wurde immer lauter, bis sie mich irgendwann schier anschrie und so in dem Tenor, jetzt stell dich nicht so an und lass dich nicht so gehen, jetzt du kennst ein Werkzeug, setz dich hin mit den 3 Fragen, schau dir das an und schau dir deinen Anteil an, was ich dann irgendwann auch gemacht habe. Und tatsächlich war die Wirkung durchschlagen. Ich war also von diesen elenden Leiden als Opfer und wie kann man nur und mir so ungerecht widerfahren und plötzlich, ja, okay, ich war ja nicht ganz unschuldig an der Situation. Ne? Das war dann so dieses aufgefangen, wieder geerdet sein. Ne? Also die Situation war nicht gleich bereinigt, aber ich war einfach wieder geerdet und konnte also nochmal neu dem Ganzen begegnen. Ja, und das hat mich derart überzeugt von dieser Methode, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich Naikan-Leiterin werden. Ich hatte damals schon ein Zentrum, wusste zu der Zeit dann noch nicht, dass es ein Naikan-Zentrum werden sollte. Aber wobei eine Kollegin witzigerweise mir dann später mal erzählt hat, du hast von Anfang an von einem Naikan-Zentrum gesprochen. Da konntest du das Wort noch gar nicht richtig aussprechen. Und das war mir aber nicht mehr so bewusst gewesen zu der Zeit. Ne? Ja, und so bin ich dann, habe ich 2006 meine Ausbildung angefangen zur Naikan-Leiterin und konnte dann 2007 meine erste Teilnehmerin schon begleiten.
Ja, sehr spannend. Beim Naikan nutzen wir, du hast schon angesprochen, diese drei Fragen, dass wir erst schauen, was habe ich zum Beispiel jetzt von der Person oder in der Situation, was hat mir das gegeben, was habe ich bekommen, dann was konnte ich einbringen, was habe ich gegeben und wie habe ich Schwierigkeiten verursacht in dieser Situation. Und in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gestern Abend auch nochmal einfach den Tag mit diesen drei Fragen Revue passieren lassen und auch nochmal in Bezug auf meine Partnerin, die neben mir lag, lag ich im Bett und habe das auch nochmal Revue passieren lassen. Und was mir immer wieder bewusst wird, ist, wie reichhaltig, du hast es eben auch schon gesagt, welche Geschenke das Leben gebracht hat. Und die dritte Frage in meiner Wahrnehmung macht dann auch immer so ein bisschen demütig oder einfach auch verständnisvoller oder öffnet mehr Akzeptanz, weil man sieht, hey, ja, du hast gerade gesagt, das ist mein Anteil oder das Leben, Schwierigkeiten gehören unmittelbar zum Leben. Und würdest du einfach nochmal aus deiner ganzen vieljährigen Erfahrung den Teilnehmerinnen oder den Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar Tipps geben, wie man diese drei Fragen für sich einsetzen kann oder einfach, was sie vielleicht auch bewirken können?
Ja, das hast du gerade wunderschön schon beschrieben. Die drei Fragen kann man jederzeit einsetzen. Und gerade so, wie du es gemacht hast, ne, also über den Tag Revue passieren lassen und sich fragen, was hat heute jemand für mich getan? Was habe ich für jemanden getan und welche Schwierigkeiten habe ich bereitet? Ne? Und dann einfach auch schauen, was an Erinnerung kommt, dass den Fragen zugeordnet werden kann. Was häufig am Anfang auftritt bei Menschen, ist dieses, ich war halt ganz allein zu Hause zum Beispiel, da konnte niemand was für mich tun. Und dabei vergisst Mensch gerne, dass es schon ein Geschenk ist, dass wenn ich heute den Lichtschalter betätige, geht bei uns das Licht an. Ja? Mhm. Das ist weltweit gesehen nicht selbstverständlich. Ich habe 2014 in Nepal Naikan-Leiter ausbilden dürfen und da habe ich das am eigenen Leib gespürt, mit wie viel wir in den Industrienationen als selbstverständlich sehen. Ja, genauso, dass ich den Wasserhahn aufmache und es kommt Wasser raus. Also selbst wenn ich den ganzen Tag keinen Menschen gesehen habe, gibt es unendlich viele Dinge, wofür ich dankbar sein kann. Dass ich in den Supermarkt gehen kann, mehr Essen kaufen, auch wenn es im Moment fürchterlich teuer ist, ja. Aber trotzdem können wir uns noch ernähren, zumindest die allermeisten von uns. Also es gibt immer etwas, wofür man dankbar sein kann. Und wir müssen es nur wieder lernen zu sehen. Ja. Und genauso geht es mit der zweiten Frage, ja, was habe ich groß gemacht, wenn ich heute auf Strom achte, ja, achtsam mit Dingen generell umgehe und sage, aus welchen Gründen auch immer, ist völlig egal, selbst wenn ich es mir einfach nicht leisten kann, verschwenderisch zu sein, ne, das ist völlig egal, aber wenn ich mit Strom oder mit Wasser, gerade mit Wasser, ne, auch achtsam umgehe, dann habe ich was für die Umwelt getan. Mhm. Ja. Wenn ich heute etwas aufhebe auf der Straße, sage ich mal, ein Papier oder was, ich mache das öfter im Wald. Ne? Wir leben ja hier zum Glück in einer wunderschönen Umgebung. Und das passiert öfter, dass ich im Wald irgendwas finde, was ich einfach aufhebe und mitnehme, sei es Plastikteile oder was auch immer, was irgendjemand verloren oder vergessen hat. dann tue ich was für die Umwelt. Ja, also es gibt so unendlich viele Dinge, die ich tun kann. Auch natürlich, wenn ich jemandem freundlich begegne oder meinen Mann Kaffee ans Bett bringe oder solche Dinge. Ne? Das gehört auch dazu. Und die dritte Frage ist natürlich die herausforderndste. Ne? Da gibt es Menschen, die sich sehr, also diese Formulierung allein schon, welche Schwierigkeiten habe ich jemandem bereitet? Also die ruft bei sehr vielen Menschen automatisch Widerstand hervor. Gell? Weil wir lieber uns anschauen, welche Schwierigkeiten die anderen uns bereitet haben. Ja, aber genau diese Sichtweise, die drängt uns in die Opferhaltung. Ne? Denn was die anderen tun mit uns oder egal, das können wir ja nicht beeinflussen, beziehungsweise wir können es nicht kontrollieren oder verändern. Ne? Verändern kann Mensch sich immer nur selber. Und dann damit kann man nicht glücklich werden. Ja, wenn ich immer nur schaue, was mir passiert, also immer nur ins Außen schaue, was andere tun und nicht gut, meistens sieht man ja dann, was sie nicht gut tun, ne? Also und entrüstet sich und was auch immer, so kann ich nicht glücklich werden. Ne? Was ich tun kann, ist wirklich zu schauen, ja, wo bin ich eigentlich schwierig für andere? Ja? Wo könnte ich vielleicht mal geduldiger sein, mal öfter, also da spreche ich jetzt von mir persönlich, öfter mal meinen Mund halten und nicht spontan rausposaunen, was ich gerade nicht so gut finde, ne? Solche Dinge. Also so. Und einfach mal schauen, ja, wo könnte ich mich verändern, ohne das zu müssen. Ja, ich muss ja nur hinschauen. Ich muss nur einfach schauen, ja, was könnte jetzt andere stören an mir? Oder wo könnte ich für andere wirklich ein Problem sein? Ne? Und das erfährt man ja gerade in der Partnerschaft auch oft, wenn der Partner also dann mal so etwas ungeduldig oder gar im Streit irgendwas von sich lässt, was dann meist beginnt mit immer lässt du deine Socken liegen, immer oder nie hörst du dazu. Genau. Immer oder nie. Diese absoluten Dinge, die natürlich uns dann triggern und dann kommt es zum Streit. Und wenn man einfach lernt, wir können lernen, dieses immer und nie einfach zu vergessen. Das rutscht jemandem so raus, uns selber auch oft, ne, wenn wir den anderen verletzen wollen oder klar machen wollen, wie sehr uns etwas stört. Ja. Und wenn wir das einfach mal weglassen und dann wirklich lernen, auch hinzuhören. Was sagt, will mir der andere jetzt sagen oder die andere? Ne? Mein Partner oder meine Partnerin oder auch Kollegin oder wer auch immer. Ja. Dann können wir sehr, sehr viel über uns lernen. Sicherlich kennst du das Spiegelgesetz, gehe ich mal davon aus. Gell? Das hat auch damit etwas zu tun. Also hinhören, lernen und dann einfach überlegen, kann ich das? Da könnte ich an mir arbeiten, eventuell, wenn ich das möchte. So. Ne? Und dann gibt es natürlich auch noch die Menschen, die sagen, ah, ich habe eh immer ein schlechtes Gewissen, ständig habe ich das Gefühl, an allem schuld zu sein. Und genau diese Menschen haben das Problem, dass sie sich oft für schuldig halten, wo es gar nicht schuldig sind. Ne? Also ich sage jetzt mal als Beispiel, gibt es Menschen, die nicht das lernen oder studieren oder so, was die Eltern möchten. Ne? Und ja, und das war ein großes Problem für meine Eltern und auch da habe ich Schwierigkeiten bereitet. Ja, aber ich habe das Recht, meinen Lebensweg zu gehen. Ne? Auch noch gerne Beispiel ist, meine Eltern sind mit meinem Freund nicht klargekommen und haben den nicht gemocht. Ne? Oder meine Kollegin mochte meine Stimme nicht oder so, ja. Also, das sind einfach Dinge, das sind Schuhe, die muss ich mir nicht anziehen. Ja, das sind nicht meine. Das ist das Nikon des anderen, sagen wir immer.
Ah, ja.
Da bin ich nicht, also, es geht sowieso bei der dritten Frage jetzt nicht um Schuld oder böse sein. Wobei natürlich, wenn ich jetzt sehe, dass ich jemanden verbal beleidige oder so, dann kommt hinterher schon so ein Gefühl der Scham auf. Das ist auch gut so. Irgendwo muss es wehtun, damit es auch sitzt manchmal. Ja. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht wirklich darum, zu versuchen, sich selber so objektiv wie möglich zu sehen, damit wir die Teile, die wir verändern können und wollen, verändern können.
Das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Aspekt der dritten Frage. Also wie habe ich Schwierigkeiten verursacht, den du gerade auch zum Ende betont hast, nämlich dass ich da nicht nur vielleicht die Anteile von mir anschaue, die vielleicht auch selber manchmal schwierig sind zu sehen, sondern dass ich auch sehe, hey, dass ich Schwierigkeiten dieser Person verursacht habe, ist aber gar nicht meins, weil ich gehe nur meinen Weg. Und du schreibst ja auch auf deiner Homepage emotionale Intelligenz und Mitgefühl. Du hast auch gerade von durch Nikan und du hast auch gerade davon gesprochen, von Energie. Das heißt, dass wir diese Fragen auch schon mit einem ganz bewussten Hinspüren und Hinfühlen machen und dass wir wirklich uns auch die Zeit nehmen, nicht nur den Kopf arbeiten zu lassen, sondern auch wirklich das Herz einzubringen. Würdest du das auch so oder vermittelst du das so, dass das ein wichtiger Teil von dem, was beim Nikan passiert?
Du drückst es so schön aus, ja, das ist es genau. Du solltest ins Nikan gehen. auch wenn du es offensichtlich oder scheinbar gar nicht wirklich mehr brauchst, so toll, wie du das schon vom Buch verstanden hast. Schön. Ja. Nikan öffnet das Herz. Wir haben gerade einen Film drehen lassen über unser Zentrum, über Nikan, und der ist wunderschön geworden. Und in dem Film sagt unter anderem eine Teilnehmerin, dass sie in dieser Woche sich eine Herzenstür geöffnet hat. Mhm. Ja? Also Nikan macht viel mit uns, vor allem natürlich, wenn man die intensive Woche, die klassische Nikan-Woche, besucht, aber auch wenn man es selber mal ausprobiert. Ne? Es verändert etwas. Das sagen viele, du hast ja selber gerade angesprochen, ne? Dass es, es geht ins Herz. Also es synchronisiert sich. Herz und Verstand irgendwie. Ne? Die beiden verstehen sich plötzlich. Wo oftmals der Verstand sagt, ja, aber es ist doch so und so, sagt das Herz, aber ich will nicht. So, ne? Und dann streiten beide, also in uns findet ja ganz oft so ein innerer Dialog statt, der schon häufig in Streit ausartet, wo man einfach merkt, ja, Menschen nach dem Nikan haben das nicht mehr so oft. Also das Herz und Verstand verstehen sich irgendwie besser, ne? Kann man fast sagen.
Genau, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden. 2014 habe ich dein tolles Buch entdeckt, ja, Nikan, die Kraft der Versöhnung. Und ich habe das wirklich über die Jahre mich ziemlich an das gehalten, was du da gemacht hast. Ich habe das immer so als eigenes Retreat nochmal gesehen und ganz besonders spannend. Damals habe ich eigentlich nach was gesucht, weil ich das Gefühl hatte, da habe ich mir sehr intensiv meine Schatten angeguckt und habe irgendwie gemerkt, dass ich einen sehr arroganten Anteil habe und wollte Dankbarkeit kultivieren. Und dann habe ich dein Buch entdeckt. Und was ich dann ganz spannend fand, dass wir beim Nikan anfangen, auch ganz bewusst in die Beziehung zu schauen. Wir beginnen ja mit der Mutter. Und du beschreibst das wundervoll in dem Buch, dass man in so Abschnitten von 5 bis 6 Jahren so schaut, mit den drei Fragen in diese Lebensabschnitte schaut. Und was ich ganz spannend fand für mich war, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon ganz viel mit systemischen Perspektiven mich beschäftigt habe und mit Aufstellungen beschäftigt habe, dass ich dadurch nochmal eine ganz tiefe Wertschätzung bekommen habe und auch nochmal so ein Gefühl von Geborgenheit und Verbundenheit. Und ich würde dich gerne fragen, über die Jahre, wo du die Menschen begleitet hast und auch auf deinem eigenen Weg, wie sehr nimmst du wahr, dass wir, wenn wir mit den Eltern beginnen, mit Mutter und Vater, dass das dann auch andere Beziehungen im Leben zu Freunden, in der Partnerschaft, zu Kollegen oder wo auch immer, nur erstmal, dass wir anfangen, auf die Geschenke, die wir von Vater und Mutter schauen, wie sehr beeinflusst das auch schon, bevor wir überhaupt Nikan dann auch mit anderen Menschen machen, Beziehungen in deiner Wahrnehmung?
Sehr, sehr, klar. Die Eltern sind unsere Wurzeln, ja. Mhm. Und wenn wir das Gefühl haben, schlechte Eltern gehabt zu haben, das hört man ganz oft, ne? Oder die Eltern waren nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Man fühlte sich nicht geliebt. Man fühlte sich als eines von vielen Kindern. Auch das passiert relativ häufig in der Nikan-Woche. Wie kann das Selbstbild dann nur sein? Ja, irgendwie kämpft man ständig gegen Windmühlen, also die Schatten der eigenen Vergangenheit. Ne? Und irgendwo sitzen dann einfach Stacheln in der Seele, die immer und immer wieder wehtun. Ja? Wenn ich aber hinschaue und lerne, mich auch mal aus der Perspektive meiner Eltern zu sehen. Ja, das ist ja das, was ich im Neikern in gewisser Weise mache, dass ich mich ein bisschen aus der Perspektive des anderen oder der anderen betrachte. Dann kann ich feststellen, dass meine Mutter zum Beispiel nicht nur Mutter war, sondern im gleichen Zeitraum war sie Frau, sie war Hausfrau, vielleicht berufstätig, also Kollegin, Nachbarin, also dass sie ja gleichzeitig ganz viele Rollen hatte, vielleicht eben auch Mutter von Geschwistern. Ja. Und dann bekomme ich ein Gefühl, dass dieses Wesen, das ich meist sehr egoistisch verurteile, ja, eine Bandbreite hatte und hat. Ja. Und das befriedet ganz, ganz viele Menschen. Also ich hatte das ist jetzt eins der schönsten Beispiele, das ich erzählen möchte, aber es gibt ganz, ganz viele dieser Beispiele. Aber eine Teilnehmerin, die hatte im Oktober Neikern gemacht und die hatte mit ihrer Mutter 30 Jahre überhaupt keinen Kontakt, weil sie ihr bestimmte Dinge vorgeworfen hatte. Ne? Und im Neikern hat sie dann gesehen, dass manche Details, die sie abgespeichert hatte im Kopf, gar nicht so in echt stattgefunden hatten, sondern etwas anders. Ja. Also zum Beispiel, als sie mal von ihrem Vater verprügelt wurde oder so, ne, da war die Mutter gar nicht da. Sie hatte immer vorgeworfen, in dem Moment nicht eingeschritten zu sein. Dabei hat sie dann im Neikern erinnert, dass die Mutter gar nicht da war, konnte also gar nicht einschreiten und vieles mehr. Und das hat sie derart mit der Mutter versöhnt, dass sie nach dem Neikern mit der Mutter Kontakt aufgenommen hat und dann das Weihnachten drauf das erste Mal seit 30 Jahren wieder mit der Mutter verbracht hat. Und das ist so berührend. Also der Brief, den sie mir danach geschrieben hat, das war, mir liefen wirklich die Tränen runter, ne? Weil das so was Schönes ist, wenn Menschen sich wieder versöhnen können. Ne? Und oft ist es so tief, muss es oft gar nicht gehen, aber viele, viele Menschen berichten, die also mit ihren Eltern nicht im Reinen waren, berichten, dass sie sich einfach friedlicher fühlen, nachdem sie das ganze Bild gesehen haben. Ne? Mhm. Auch zum Beispiel, was auch so eine wunderschöne Aussage war von einer von einem Teilnehmer, der hatte 5 Geschwister und der hat erzählt, dass er das Gefühl hatte immer, seine Eltern waren halt, er war halt einer von vielen, ne? Sie waren für alle da. Und als er dann gefragt wurde, wer denn Nachteile gehabt hätte, wenn seine Eltern ihm mehr Aufmerksamkeit gewidmet hätten, ne? Hat er nach nur ganz kurzem Überlegen gesagt, ja, meine Geschwister, ne? Und dann ist er auch drauf gekommen, dass nach dem Weggehen von zu Hause, ne, was ja in der Regel der Fall ist, wenn man erwachsen ist, dass dann seine Eltern wirklich sich ihm widmen konnten. Ne? Dann waren sie nur für ihn da, wenn sie haben ihm umziehen geholfen. Die Mutter hat Vorhänge aufgehängt, der Vater Lampen aufgehängt, solche Dinge. Und die waren dann immer da, als er sie brauchte. Ja, und das war dann natürlich auch eine wunderschöne Geschichte, Erinnerung und eine wunderschöne Einsicht, ja, die auch dazu geführt hat, dass er anders dastand im Leben. Ne? Nicht als ein Kind von vielen und vielleicht sogar am weniger Geliebtesten. Das Gefühl kommt ja oftmals auf bei Geschwisterkindern. Ne? Meine Eltern hatten meinen Bruder oder meine Schwester viel lieber als mich, sondern auch gesehen haben, dass das zu der Zeit gut war, dass die Eltern eben nicht ein Kind bevorzugt haben und dass sie danach alles getan haben und so. Ne? Also wunderschöne Einsichten.
Ja, spannend. Du hast ja anscheinend, wenn man so ein bisschen schaut, was du machst, eine sehr starke Resonanz mit Japan, wenn du Shiatsu gemacht hast, du hast Neikan gemacht, du hast japanische Psychologie gemacht, du hast auch diesen Waldbaden gemacht, was ja auch eine japanische Tradition ist. Und das Neikan hat ja auch buddhistische Wurzeln. Wie sehr ist für dich auch Buddhismus, spielt das eine Rolle in deinem Leben oder ist das eher so ein Nebenprodukt oder hast du auch, fühlst du dich verbunden auch mit dem Buddhismus?
Das ist eine spannende Frage. Ich hoffe, du hast genug Zeit.
Ja, gerne.
Ja, interessanterweise, ich bin ja katholisch. Ich bin in einem katholischen Land aufgewachsen und war immer in gewisser Weise zu, na, faul ist das falsche Wort, aber ich wollte einfach nie austreten. Ich bin also immer noch Katholikin, aber ich hatte aufgrund von einer Erfahrung in meiner Kindheit quasi mit dem katholischen Glauben eigentlich schon abgeschlossen und habe mich also schon bevor ich Naikan kennengelernt habe, dann als junge Erwachsene eigentlich nicht, da würde ich mich eher als einfach nicht kirchlich bezeichnen, ne? Aber später dann verschiedenen Glaubensrichtungen zugewandt, also mich informiert einfach. Ich habe den Koran gelesen, ich habe die Kabbala gelesen, ich habe über Buddhismus gelesen und so weiter. Und interessanterweise bin ich dann über Naikan aber wieder zum katholischen oder christlichen Glauben, sagen wir mal. Ne? Also katholische Kirche, da kann man lang diskutieren. Ich stehe trotzdem dazu, weil es viele, viele Menschen gibt, die sehr, sehr Gutes bewirken, auch in der katholischen Kirche. Ne? Aber da bin ich wieder dazugekommen, weil ich einfach gesehen habe, dass auch Buddhismus von Menschen verkörpert wird. Jede Religion, egal wo du hinschaust auf der ganzen Welt, es stehen Menschen dahinter. Ja, und egal, wie sie eingestellt sind, also gefährlich wird es dann, wenn sie radikal werden, ne, das ist eh klar, aber egal, wie sie eingestellt werden, sind jeder definiert seinen Glauben unterschiedlich. Also selbst innerhalb des Buddhismus gibt es ja verschiedene Strömungen und Richtungen, genauso in allen anderen Glaubensrichtungen, ne? Im christlichen Glauben genauso wie, ich sage jetzt einfach mal in allen anderen, ne? Ohne jetzt Einzelne nennen zu wollen. Da gibt es immer Menschen, die verfechten das mit mehr Ernst oder nehmen ihren Glauben ernst. Andere werden eben missionarisch und sehr eingleisig, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Und andere sehen das offener und begrüßen also auch Menschen mit etwas anderer Interpretation vielleicht, wenn man das so nennen kann. Ne? Weil es stehen ja immer irgendwelche Bücher dahinter, die meistens erst viel später geschrieben wurden, ne? Also gar nicht von dem, der auch immer diesen Glauben in die Welt getragen hat. Und bei Buddha ist es ähnlich, also seine Schüler haben ja auch vieles niedergeschrieben und es gab ja auch verschiedene Richtungen. Also ich würde mich so, obwohl ich, wie gesagt, offiziell Katholikin bin, würde ich mich eher so als Taoistin oder Naturalistin bezeichnen. Also ich akzeptiere jeden Glauben, solange er, sage ich mal, den Mensch als solches und alle Wesen respektiert. Ja? Das ist mir das Wichtigste. Und und jetzt lebe ich eben katholisch, mehr oder weniger. Gehe relativ selten in die Kirche, aber ich akzeptiere einfach, jeden, der an irgendwas glaubt oder auch an nichts glaubt. Ne? Ich denke, ich glaube zwar, dass es keine Menschen gibt, die an gar nichts glauben. Das scheint mir immer so unmöglich fast. Aber egal.
Ja. Spannend, da haben wir eine Parallele. Ich bin im Norden Deutschlands aufgewachsen, nicht katholisch, sondern protestantisch. Mir war aber früher gar nicht klar, dass der größte Teil Deutschlands katholisch ist, weil ich bin ja in meiner Blase aufgewachsen. Und durch auch Erfahrung hatte ich auch schon in meiner Jugend, Kindheit irgendwie damit abgeschlossen und später dann durch die Beschäftigung mit fernöstlichen Weisheitslehren habe ich dann, also gerade mit dem Daoismus habe ich so zurückgefunden, habe nochmal christliche Mystiker gelesen, wie Meister Eckhart oder Hans von Assisi und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ist ja unglaublich, die sprechen ja, also die benutzen eine andere Sprache, aber sie sprechen von demselben. Und dann gab es auch so eine Versöhnung meinerseits, auch mit dem Ursprung, also mit dem, was wir schon zu Hause eigentlich haben, weil in jeder Lehre, denke ich, ist auch immer ein Stück der Weisheit oder der Wahrheit enthalten und in unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen und unterschiedlichen Zeitaltern wird es anders ausgedrückt ist. Fand ich das gerade sehr spannend, wie du das auch beschrieben hast. Mit dem Nikan, wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Beziehung klären möchte, weil ich vielleicht in einer Beziehungskrise stecke oder weil ich, das muss ja nicht immer eine partnerschaftliche Situation sein. Es kann ja auch sein, dass ich vielleicht eine Kollegin oder einen Kollegen habe, den ich als schwierig oder herausfordernd wahrnehme oder wo das Verhältnis angespannt ist oder mit meinem Chef oder was auch immer. Wie würdest du ganz konkret den Menschen empfehlen, damit vorzugehen?
Erstmal würde ich, wenn ich den Menschen täglich sehe, dieses tägliche Nikan drüber machen. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ne? Einfach zu schauen, was hat dieser Mensch heute für mich getan? Was habe ich für diesen Menschen heute getan? Und welche Schwierigkeiten habe ich dem Menschen bereitet? Da ist natürlich die Herausforderung, dass wenn ich jemandem Abneigung gegenüber verspüre, dieser Teil der Schwierigkeiten, die ich bereite, besonders schwer anzuschauen sind. Ne? Mhm. Da kann eine Hilfe sein, sich zu erinnern, wenn der Kollege sich über mich beschwert, egal bei wem, ja, worüber beschwert er sich, ne? Was mag er nicht an mir? Da einfach mal hinschauen. Und dann kann ich zusätzlich, wenn ich das Thema wirklich lösen möchte, in die Vergangenheit zurückgehen, und zwar so weit, als ich den Kollegen diesen Menschen kennengelernt habe. Ja, und dann mal schauen, diese Zeit einfach einteilen und versuchen, möglichst kleine Abschnitte, also gehen wir mal davon aus, du hättest 5 Jahre diesen Kollegen gekannt, dann würde ich schauen, wie war es im ersten Jahr mit diesem Kollegen, ne? Was ist da passiert, auch in der Firma, in meiner Arbeit, wo hat mein Kollege da was für mich getan, was habe ich für ihn getan und wo habe ich ihm da Schwierigkeiten bereitet. Ne? Es kommt dann natürlich auch diese, immer das, was wir vierte Frage nennen,
im Hinterkopf auch. Ne?
Was hat dieser Kollege mir angetan? Und das ist halt auch sehr viel das Ego, das da spricht. Wobei ich generell sagen möchte, das Ego ist Teil von uns und das ist ein wertvoller Teil von uns. Ne? Also ich will nicht das Ego töten oder wie es manche ausdrücken, ne? Um das geht es überhaupt nicht, sondern es erkennen, damit ich damit arbeiten kann. Ja? Mhm. Und also diese vierte Frage, das ist einfach unser Teil unseres Egos und da spielt natürlich auch noch viel mehr eine Rolle. Das sind Glaubenssätze, kindliche Verletzungen, die da noch dahinter stecken, die also dann sagen, aber der war doch viel schlimmer oder wie auch immer. Ne? Und das hilft uns aber nicht weiter, wie wir auch schon besprochen haben, ne? Sondern dann schaue ich mir trotzdem ganz behutsam führe ich mich immer wieder auf die dritte Frage zurück. Wo habe ich ihm denn Schwierigkeiten gemacht? Wo könnte er genervt von mir sein, sich ärgern über mich? Ne? Wenn ich zum Beispiel privat am telefoniere und er ist gerade mit einem Kunden zugange, ne, dann könnte ihn das auch ärgern. Ne? Wenn ich dann vor allem vielleicht laut spreche und Schatzi hier und Bussi dort oder so und er spricht, hat gerade ein Geschäftstelefonat, dann kann das für ihn auch peinlich sein. Dann kann er sich gern über mich ärgern. Ne? Aber solche Situationen nehmen die wenigsten im Alltag wahr. Ne? Das muss also wirklich bewusst und mit mehr oder weniger Aufwand auch erarbeitet werden, diese Erinnerung. Ne? Und je ehrlicher ich damit mir selber umgehe und je weniger ich in diese Falle gehe, oh Gott, wie schlimm bin ich nur, ne? desto klarer kann mir das werden und desto freier werde ich ja auch. Ne? Mhm. Diese Frage bringt mir ja auch eine gewisse Freiheit. Denn wenn ich mir bewusst bin über meine, nennen wir es einfach mal ganz pauschal, Fehler, ja, oder Schattenseiten, wie auch immer wir es nennen wollen, dann werden mich auch Anfeindungen nicht mehr so überraschen. Ja, wenn der Kollege dann sagt, ständig telefonierst du privat, ne, dann sage ich, ja, sorry, ich habe dann neulich, als du im Gespräch warst, ja, das tut mir leid, das hat sich so ergeben, ich werde versuchen, das zu reduzieren. Bon. Und dann ist dem anderen nämlich der Wind aus den Segeln genommen. Und dann wird sich automatisch das Verhältnis verändern. Ja, das heißt ja auch so schön, dieses Sprichwort, der Klügere gibt nach oder so, gell?
Der Klügere gibt nach, ja.
Ja, das heißt, wenn ich einfach mal eingestehe, also ich muss es erst sehen, ja, dass ich überhaupt was falsch gemacht habe, es dann mir selber eingestehen. Und wenn ich dann so weit bin und kann es dem anderen auch sofort sagen, ist so viel Wind aus, so viel kritischen Beziehungen genommen. Das ist, und das macht das Leben viel schöner. Ja, das ist einfach befreiend.
Ja, wundervoll. Hast du für dich, wenn du jetzt all die Jahre das praktizierst, hast du ein Ritual, eine Routine oder nutzt du es, das Nike-Hand einfach, wenn es ansteht, oder machst du es täglich für dich? Hast du da etwas, was du vielleicht auch empfehlen kannst, was für dich zumindest gut funktioniert und was vielleicht auch aus deiner Erfahrung für andere Menschen bisher gut funktioniert hat?
Also erstmal ist es ganz, ganz wichtig, dass man das Werkzeug wirklich von der Pike auf lernt. Da würde ich also wirklich jedem empfehlen, der ernsthaft interessiert ist, eine Nike-Woche zu absolvieren. Egal in welchem Zentrum, da wo es einem am sympathischsten scheint, aber erstmal so, das ist die Grundlage. Ja. Unser japanischer Professor, der Nike nach Europa gebracht hat, der sagt immer, das ist wie Strom verlegen. Ja? Du musst immer wieder mal Masten bauen und dann das tägliche Nike-Hand sind die Stromleitungen. Ja? Und eines geht nicht ohne den anderen. Ja? Also ohne Strommasten werden die Leitungen irgendwo am Boden liegen und kaputt gehen und ohne Leitungen stehen die Masten allein da. Ja? Also eine Nike-Hand-Woche ist quasi wie ein Strommast und dann gilt es tatsächlich, es einfach wirklich regelmäßig zu üben. Mhm. Ja, Menschen, die zum Beispiel bei mir im Nike-Hand waren, die werden in eine WhatsApp-Gruppe aufgenommen. Also das ist eine Broadcast-Gruppe, sodass sie wirklich nur meine Posts sehen und nicht die all der anderen. Ne? Mhm. Sonst wird man ja leicht überfordert heutzutage mit den modernen Medien als Erinnerung, ne? Oder also irgendeinen Trick sich quasi suchen, damit man wirklich regelmäßig übt. Und dann passiert das, was wir zuletzt angesprochen haben, ne? Und was auch meine Vorgehensweise ist, dass ich automatisch erkenne, wenn ich Schwierigkeiten bereite. Und Gott sei Dank mittlerweile oft genug vorher schon, bevor ich die Schwierigkeiten bereite, so dass ich natürlich dann so einige Schwierigkeiten einfach vermeiden kann, ne? Dass ich mich vorher fragen kann, muss das jetzt sein? Und das ist mittlerweile einfach schon Routine. Also ich brauche mir da keine Gedanken mehr machen, sondern das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich meist sofort bemerke, wenn ich Schwierigkeiten bereitet habe und dann auch sofort natürlich, wenn ich das möchte, mich entschuldigen kann oder auch nicht. Ich habe die Freiheit zu sagen, nee, die Schwierigkeit, da stehe ich jetzt dazu. Das war mir wichtig, das so zu sagen oder wie auch immer. Ne? Hätte vielleicht ein bisschen weniger laut sein können oder so. Aber ja, so weit kommt es, wenn man wirklich dran bleibt. Aber wie gesagt, das Erste wäre, ich sage mal, das sicherste Ansatz. Reinzukommen in diese Form des Lebens. Mhm. Es geht ja hier quasi nicht um was man schnell mal kurz macht und dann kommt es von alleine, sondern das ist ja wie Yoga, will das einfach auch, oder was immer man neu lernt, eine neue Sprache oder so, will das einfach auch geübt werden. Und der schnellste Ansatz ist es, einmal von der Pike auf zu lernen, eben mit einer Woche, die vielleicht gelegentlich alle x Jahre mal zu wiederholen und dazwischen einfach immer wieder dabei zu bleiben und sich immer wieder zu fragen. Wie machst du es denn? Du hast ja auch gesagt, dass du seit dem Buch dir das zu eigen gemacht hast. Ne? Dass du
ja, ich habe tatsächlich also auch ja mit deinem Buch Nike-Hand, die Kraft der Versöhnung, angefangen. Das ist mein, also es ist dafür, wie oft ich es benutze, sieht es noch sehr gut aus. Und es ist auch eines der ganz wenigen Bücher, wo ich nicht drin rumgekritzelt habe. Ja, das mache ich nur bei Büchern, die mir ganz besonders wertvoll sind. Sonst sind all meine Bücher voll geschmiert, voller Zettel und Bleistiftskizzen. Ja, ich habe tatsächlich mit deinem Buch begonnen und ich habe auch noch nie eine Nike-Woche gemacht. Ich weiß, als Student, das war noch bevor ich dein Buch entdeckt habe, da konnte ich es mir damals einfach nicht leisten, das zu machen. Und dann hatte ich es irgendwie vergessen und dann habe ich dein Buch entdeckt. Und für mich ist es so, dass ich es tatsächlich nicht nur für Beziehungen nutze, sondern auch für unterschiedlichste Sachen. Zum Beispiel, ich mag auch Nike-Hand zu Geld machen zum Beispiel. Oder Nike-Hand machen für wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, nochmal das zu reflektieren oder so. Und es ist für mich eher etwas, was ich als Kontemplation mache. Ich habe das in dem so gemacht, wie du es auch im Buch beschrieben hast. Das habe ich schriftlich gemacht, als ich es mit den Eltern gemacht habe oder auch mit dem Bruder gemacht habe. Das habe ich wirklich schriftlich gemacht. Das fand ich auch sehr heilsam, weil man dann nochmal wie so ein Gegenüber hat, wo man quasi schwarz auf weiß hat und man es hilft, das anders zu erinnern, finde ich. Ich finde auch, durch das Schreiben hat man immer noch mal so eine Art performativen Akt. Und sonst ist es etwas, was ich als Kontemplation mache. Meine Partner und ich nutzen das auch nicht immer, aber phasenweise auch vorm Schlafen gehen, dass wir uns gegenseitig einfach erzählen, die drei Fragen. Also ich frage sie und dann fragt sie mich. Und es ist so ein Teil meines Lebens geworden, obwohl ich selber nie eine Neikan-Woche gemacht habe. Und aber wenn ich jetzt mal eine machen würde, dann weiß ich, wo ich hingehe.
Oh, danke. Nein, das zeigt einfach, dass du sehr überzeugt bist von der Methode. Also das freut mich, dass mein Buch dich da so überzeugen konnte. Und aber auch viel Disziplin hast. Und das fehlt halt vielen Menschen. Ich gehöre zu der Kategorie weniger diszipliniert. Ne? Also ich hätte es nie ohne, oder ich würde es auch nicht ohne gelegentliche Säulen sozusagen, also Neikan-Wochen, durchhalten oder hätte es vorher nicht durchgehalten, dabei zu bleiben. Ne? Das einfach mir so über ein Buch anzueignen. Gut, das gab es damals ja auch nicht, als ich anfing. Ja. Genau, also das ist wunderbar, wenn du das so für dich schaffst und auch ja ganz offensichtlich sehr reflektiert bist und das auch entsprechend gut umsetzen konntest. Wer das so kann, Hut ab, ist absolut in Ordnung. Ne? Und du spürst ja dann auch die Veränderung selber, die in dir vorgeht. Ne?
Ja, genau. Also es basiert vielleicht auch ein bisschen darauf, dass ich seit ich 20 bin, also als ich 14 bin, habe ich angefangen mit Kampfkunst und als ich dann 20 war, habe ich angefangen, Qigong und Tai Chi und so ganz intensiv zu trainieren. Das basierte darauf, täglich selbst zu trainieren. Und vielleicht ist es ein bisschen der Grund, auf den das fällt. Allerdings, du hast ja in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass du das Buch nochmal neu aufgelegt hast, weil ich kann wirklich, also ich fände dein Buch, das ist so glasklar, kristallklar, auch die einzelnen Schritte beschrieben. Und was ich besonders schön finde, du bringst auch Erfahrung ein, wie zum Beispiel mit deinem Sohn und dem Geschirr, wenn ich das richtig erinnere. Das macht das so lebendig. Und ich konnte das damit wirklich sehr gut umsetzen. Und ich finde, das ist wirklich wie ein Retreat, wenn man sich die Zeit nimmt. Magst du noch ein bisschen was dazu sagen, wo ich das oder wo die Teilnehmerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer das Buch, ich starte mal Teilnehmer, weil ich das Gefühl habe, mit dir zu sprechen, ist fast wie in einem Seminar zu sein, ja? Wo die Zuhörerinnen und Zuhörer das Buch finden oder das neu verlegte Buch oder was vielleicht auch der Unterschied ist?
Ja, das neu verlegte ist jetzt nicht so viel anders als das alte. Das ist einfach dem geschuldet, dass Gräfe und Unzer das Buch vom Markt genommen hat. Gräfe und Unzer ist ein Mainstream-Verlag und die sind darauf angewiesen, dass ihre Bücher von vielen Menschen gekauft werden. Ja, und das war halt bei dem Buch einfach nicht der Fall. Und für mich war es aber so, dass ich dadurch, dass es schon mal ein richtiger Verlag in Anführungszeichen, ne, verlegt hatte, war es mir wertvoll genug, dass es auf dem Markt bleiben sollte. Und weil ich da damals ganz ehrlich nicht wusste, inwieweit das mit den Rechten korreliert, habe ich einfach den Rat einer Kollegin angenommen, die gesagt hat, du mach einen anderen Titel, schreib ein paar Passagen ein wenig um und dann bring's selber auf den Markt und dann kann dir da keiner gegen dich vorgehen. Ne? Mhm. Und dann habe ich das Buch eben noch dazu mit Hilfe einer Teilnehmerin, die also im Verlagswesen dann gearbeitet hat und die also mich dann auch darauf angesprochen hat, ob sie mir da nicht helfen kann und das Buch muss wieder auf den Markt kommen und so weiter, eben begonnen, das umzuschreiben. Der Titel heißt jetzt Neikan in der Kunst des Friedens. Mhm. Also angelehnt an Herigels Zen in der Kunst des Bogenschießens. Na, da habe ich einfach abgekupfert, sozusagen.
Und sehr passend.
Ja, finde ich auch. Ja. finde ich auch, genau. Und habe einige Passagen einfach modernisiert, erneuert, also aktuellere Beispiele genommen und dann das, was mir vielleicht nicht so gut mehr gefallen hat, wo ich nicht mehr voll dahinter stehen konnte, ein wenig umgeschrieben. Aber im Großen und Ganzen sind die beiden Bücher fast identisch. Also du brauchst dir das Neue quasi nicht kaufen, auch wenn mir jetzt ein Käufer verloren geht, ist egal. Aber das Neue ist quasi ja, sehr ähnlich.
Ah, okay.
Genau.
Wenn ich oder jemand sich entscheidet, jetzt zu einer Nähkernwoche mit dir zu kommen oder wo auch immer, du bist im Bayerischen Wald, was erwartet uns? Und wenn du noch magst, was ist vielleicht auch das Nächste, was ansteht oder was kann man mit dir noch machen? Weil ich habe ja gesehen auf deiner Homepage, man kann ja mit dir auch in die Natur gehen. Ja, und es gibt noch unterschiedliche, sehr spannende Dinge. Also magst du uns, um das nochmal aufzugehen, sagen, was erwartet uns in einer Nähkernwoche mit dir oder auch woanders? Und was erwartet uns ganz speziell, wenn wir zu dir in den Bayerischen Wald kommen?
Ja, okay. Also eine Nähkernwoche heißt, sich komplett zurückziehen, ohne Handy, ohne irgendwas, ohne Kontakt nach außen und von morgens bis abends quasi sich ganz strukturiert mit Hilfe eben der Nähkernbegleitung, nenne ich es jetzt mal ganz neutral, seiner Vergangenheit zu widmen. Das sind bestimmte Personen, die man da denen man sich gegenüber prüft, so nennen wir das im Nähkern-Jargon, mit diesen drei Fragen. Und durch diese ganz feste Struktur verläuft man sich auch nicht in der eigenen Vergangenheit. Ne? Und dann der Nähkern-Begleiter ist einfach dazu da, dich von vorne bis hinten zu versorgen. Du kriegst also drei Mahlzeiten am Tag. Es steht ständig was zu trinken und Obst oder Süßigkeiten zur Verfügung. Und ja, so. Und kommt auch eine Anzahl x Mal täglich zu einem kurzen Gespräch. Also bei uns sind es 10, im Schnitt 10 Gespräche am Tag. Das heißt, ich bin so grob genommen alle 1,5 Stunden. Zu einem kurzen Gespräch, in dem ich Beispiele zu den drei Fragen quasi abhöre und genau, und mich dann bedanke und wieder gehe. In der Regel werden die Antworten auch nicht kommentiert. Das Einzige, was einen Nähkernbegleiter dazu führen wird, zu sprechen, ist entweder, dass man nachfragt, weil man was nicht genau verstanden hat, oder eben, dass Teilnehmer in die vierte Frage fallen. Ne? Das wird also, sage ich mal, eine Zeit toleriert, aber wenn das zu oft vorkommt, dann wird wahrscheinlich jeder Nähkernleiter mal leise darauf hinweisen. Und so macht man seinen Prozess, der sich aufbaut vom Anfang bis zum Ende der Woche. Du kannst dir vorstellen, dass am Anfang viele Widerstände da sind bei jedem, der das zum ersten Mal macht, auch zum zweiten, dritten Mal. Widerstände sind am Anfang immer, weil man einfach dieses Setting auch nicht gewöhnt ist. Ne? Aber viele kommen sehr, sehr schnell rein. Ich sage mal, zwischen 1 und 3 Tagen ist immer so die Adaptionszeit. Und dann merkt man einfach, dass bei den allermeisten Teilnehmern Friede einkehrt. Also so eine schöne Stimmung auch, wo man merkt, okay, die sind jetzt im Prozess, die Erinnerungen kommen meist fließend und es kommen dann auch, da lacht man dann schon auch mal, ne, wenn nette Erinnerungen kommen, an was man schon lange nicht mehr gedacht hat. So. Und das geht eben die ganze Woche und nach einer Woche geht man, also ich sag mal, zu 99% gehen die Leute wirklich unglaublich befreit und erleichtert aus einer Woche raus. Nicht nur, weil die Woche zu Ende ist und weil sie es geschafft haben, sondern auch so voller Dankbarkeit. Das Herz sprudelt oft über oder sie sind dann sehr, also es gibt ja ganz typenbedingt verschiedene Reaktionen natürlich. Manche sind auch sehr, gehen auch sehr still, aber mit unglaublich tiefer Dankbarkeit davon. Also das ist allen den allermeisten einfach eins, ne, dass sie sehr, sehr berührt sind und unglaublich dankbar. Und was bei uns hier eben noch dazu kommt, für jene Menschen, die eine Affinität zur Natur haben, ist, dass wir wirklich zwischen Nationalpark und Klosterfels hier beheimatet sind, mit ganz viel Grün um uns herum. Also einem unglaublichen Duft. Es ist einfach so lecker, diese Mischung, ne, aus Wald, Gras, Kräutern und einfach nur zum Reinbeißen. Und auch Stille, ne? Die Stille ist das, was hier sehr, sehr wohltuend ist und auch den Prozess gut unterstützt. Gut, wir haben Nachbarn, also wir sind jetzt nicht völlig allein irgendwo. Das heißt, es kann schon auch mal Geräusche geben, aber im Großen und Ganzen, vor allem nachts, ist es absolut ruhig hier. Ja, und dann ist natürlich auch, sage ich mal, für alle, die so eine Naikan-Woche in Betracht ziehen, schaut euch die Homepages an und schaut euch einfach an, was euch am meisten anspricht. Ne? Auch die Vitae der Leiterinnen. Denn jeder Mensch weiß intuitiv, wo er am besten aufgehoben ist. Ja? Mhm. Also es ist vom Prozess her nicht so wichtig, wo man hingeht, aber natürlich auch von der inneren Einstellung. Wenn ich jetzt jemanden sympathisch finde, kann ich mich dem oder der natürlich schneller öffnen, als wenn da von Haus aus irgendwo Widerstand ist. Ne? Das würde ich empfehlen. Und was man sonst noch bei uns machen kann, wenn ich das auch noch sagen darf. Also ich habe ja japanische Psychologie studiert, 10 Jahre lang, und bin zertifiziert darin und habe dann die Waldbadenführerausbildung gemacht. Und das beides ist immer noch interessanterweise seit 2018 in der Schwebe. Also das will so vereint werden. Und da ist mir jetzt auch durch einen Film, wir haben jetzt einen Film über uns, über Naikan und uns drehen lassen, der wunderschön geworden ist. Und auch dadurch kommt mir mehr und mehr, dass ich die Menschen noch mehr in die Natur begleiten möchte. Und mit dieser japanischen Psychologie, das sind in erster Linie zwei große Themen, eben Naikan und Morita-Therapie zum Beispiel, das dann in so ein schönes, ja, als Geschenk quasi verpacken möchte. Ne? Also als Geschenk an Menschen, die einfach meine Auszeit brauchen, nicht mehr weiter wissen, am Scheideweg stehen, krank sind, wie auch immer. Also Menschen, die sich da angezogen fühlen. Und was ich neu machen werde auf der Homepage, ich werde das nicht mehr japanische Psychologie nennen, denn da kann sich kein Mensch was vorstellen drunter, sondern ich werde es nennen Tage der Stille. Das ist jetzt sowas, was sich heraus kennzeichnet, ne, herausarbeitet. Und das Programm selber hat Kernpunkte und wird aber je nach Gruppe, es braucht mindestens 4 Personen für das Programm. Ideal sind 6. Du siehst, wir sind ganz, ganz kleine Gruppen nur. Aber es wird sich je nach Teilnehmer, wird es sich schwerpunktmäßig verändern.
Ja. Magst du so 2, 3 Kernpunkte sagen, dass man vielleicht noch ein konkreteres Bild hat? Weil ich finde das super spannend. Ich habe gerade gedacht, man müsste fast noch eine Podcast-Folge machen. Aber könntest du so 2, 3 Punkte sagen zu der japanischen Psychologie? Also was sind so Kernpunkte?
Also die Kernpunkte sind, dass das in einer privaten Umgebung stattfindet. Ne? Denn beide sage ich mal, Methodengeber, Yoshimoto-Sensei für Naikan und Shoma Morita für die Morita-Therapie, haben ihre Klienten, Patienten, Teilnehmer zu Hause, der eine behandelt, der andere betreut. Ne? Also das hat immer im häuslichen Umfeld stattgefunden, sodass quasi das Schulungszimmer ist das Wohnzimmer oder eben bei uns der Wald. Ja, also dort finden quasi theoretische Einheiten statt über Dinge, wie gehe ich mit meinen negativen Gefühlen um, wie gehe ich mit mir selber um, was gibt es für Tatsachen, die ich einfach nicht ändern kann, ja? Was ist hilfreich zu tun, wenn jetzt plötzlich unglaubliche Wut zum Beispiel in mir hochkommt, solche Dinge, ne? Also da gibt es Schwerpunkte, Wut war mein Schwerpunkt, Ungeduld, solche Dinge. Ne? Und wie kann ich damit umgehen? Und dann wird das natürlich hier auch gleich geübt, denn wir kochen gemeinsam, wir haben Übungsinhalte, die also in Gruppen stattfinden, in kleinen Gruppen, 2 oder 3 Leute. Und wir haben Übungsinhalte, die also die ganze Gruppe zu bewerkstelligen hat. Wir haben aber auch Inhalte, die jeder Einzelne für sich machen muss. Ja. Und dazu gibt es dann für jeden Einzelnen noch täglichen Gespräch mit mir als Leiterin. Mhm. Ein ganz privates Gespräch, wo also dann noch mehr auch auf die ganz persönliche Situation eingegangen wird und ich auch noch mal Tipps geben kann, wie dieses Material, das zur Verfügung gestellt wird, eben in dieser privaten Situation angewandt werden kann.
Ja, spannend.
Ja, es ist wunderschön.
Wundervoll. Ich habe noch ganz viele Fragen eigentlich auf dem Zettel, aber wir haben jetzt schon so ausführlich gesprochen. Und okay. Ich würde gerne zum Abschluss, oder ich habe dich gerade unterbrochen, wolltest du noch einen Punkt dazu sagen?
Ich wollte nur sagen, dass ich mich immer freue, wenn diese Termine zustande kommen, weil ich dann selber auch wieder in diesen Geist komme und mir das unglaublich wohltut.
Ja, das kann ich bestätigen aus meinem eigenen Seminar oder Erfahrung. Ich frage gerne zum Schluss, wenn du nur eine einzige Sache teilen könntest mit den Menschen da draußen, was wäre dein Schlüssel, den du auf jeden Fall weitergeben würdest?
Was ich weitergeben möchte und könnte, wäre diese ganz tiefe, tiefe Dankbarkeit in mir über das Leben als solches. Ja, einfach, dass ich hier in diesem Land leben darf. Diese ganz tiefe Dankbarkeit und Liebe auch. Ja, da ist ganz viel Liebe auch diesem Sein und diesem Universum gegenüber. Nicht unbedingt nur den Menschen, schließt alles ein. Ne? Die Natur, alle Wesen. Wunderbar. Das würde ich gern teilen.
Liebe Sabine, das war ein sehr nährendes und sehr herzliches Gespräch. Ich bin dir sehr dankbar, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, deine Erfahrungsreichtum und deine Schlüssel mit uns zu teilen.
Ja, ich habe zu danken. Du, das waren ganz tolle Fragen auch und dir vielen Dank für deine Arbeit, dass du das tust. Du bringst das in die Welt. Danke.
Ja, wundervoll. Wunderbar. Danke dir.